Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag.
Le dessin est parfait, c'est qu'il convient pour le rôle qu'il doit remplir, quelle que soit sa fonction.
Eine Zeichnung ist dann perfekt, wenn sie ihre Funktion erfüllt, welche das auch immer ist, die Funktion. Der französische Künstler Jean-Jacques Sampé war das. Es gibt in der Kulturwelt diese Menschen, die sich jeder einfachen Kategorisierung entziehen. Wie hätte man Loriot mit einem Wort beschreiben wollen? Humorist, Regisseur, Schauspieler, Autor, Zeichner, all das hätte zu kurz gegriffen. In Frankreich stellt sich dieses Problem zum Beispiel für Jean-Jacques Sampé, der gestern Abend im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Einem breiten Publikum wurde er in den 1950er Jahren durch seine Illustrationen zu den Geschichten vom kleinen Nick und seinen Freunden bekannt, aber Sampé war so viel mehr, vielleicht vor allem der liebevolle Chronist des französischen Lebens. Andreas Platthaus ist Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Kenner von vielem, das man mit Tinte oder Stift auf Papier anstellen kann. Herr Platthaus, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie würden Sie Sampé bezeichnen? Was war das Wichtige an ihm?
Ich würde einen Begriff wählen, den Sampé nie gebraucht hätte, weil natürlich als ordentlicher Franzose das Englische nicht unbedingt die Sprache war, die er besonders liebte. Aber Cartoonist trifft eigentlich in meinen Augen so ziemlich alles, was er gemacht hat, weil darin sowohl der Illustrator wie der Karikaturist wie auch der Comiczeichner steckt. Er selbst aber hat mir mal gesagt, er sei ein Dessinateur de Presse, ein Pressezeichner. Und das ist in Frankreich nochmal ein ganz anderer Ehrentitel als hier. So haben sich ja auch die ermordeten Journalisten von Charlie Hebdo bezeichnet. Das hat da eine große Tradition und fast auch alles, was publizistisch in irgendeiner Weise bezeichnet werden kann.
Sie sind ihm demnach persönlich begegnet. Konnte er eigentlich auch richtig böse oder ätzend? Das Wort liebevoll liest man heute in ganz, ganz vielen Nachrufen und Erinnerungen.
Der Zeichner konnte, glaube ich, sehr böse sein. Wenn man sich an Saint-Tropez erinnert, den wunderbaren Band, den er 1968 über diesen Badeort gemacht hat, wo er wirklich mit der Bourgeoisie, die dort mit viel Geld und viel Langeweile agierte, abgerechnet hat wie niemand sonst. Wenn man sich das ansieht, dann erkennt man auch den richtig bösartigen Karikaturisten. Aber er selbst hat, zumindest ich habe ihn als die Liebenswürdigkeit in Person kennengelernt. Ich war gewarnt worden, er könne schwierig sein, aber der Tag, den ich bei ihm im Atelier verbracht habe, war einfach hinreißend.
Bei Menschen, die man ganz toll findet, gerade bei Menschen aus der Kunstwelt, denkt man automatisch immer, der ist sicher wie seine Figuren. Ich habe ihn mir immer vorgestellt als einen kleinen, schmalen Menschen, vielleicht mit Polunder, mit dünner Metallbrille. So war er gar nicht. Er war ein ziemlich kräftiger Mensch, auch vom Wesen her.
Nein, vom Wesen her nicht. Und man muss auch zugeben, die letzten Bilder von Sampé täuschen ein bisschen. Sampé hatte Pech. Der hatte vor 12, 13 Jahren einen schweren Skiunfall und war seitdem im Gesicht relativ stark entstellt. Lähmung und einige böse Schwellungen, die nie wieder richtig weggegangen sind. Und das war auch der Grund, warum er sich fast nie mehr in der Öffentlichkeit hat blicken lassen. Er wollte schon als eleganter, schlanker Mann in Erinnerung bleiben. Und von der Gestalt her war er das auch. Aber am Ende, naja, wie nun häufig bei älteren Menschen, ist dann doch ein bisschen Gewicht und Masse einfach dazugekommen. Aber die Bilder, die ich aus den 60er, 70er Jahren kenne und auch als ich ihn vor 12, 13 Jahren besuchte, kurz nach dem Unfall, da war er noch relativ rank und schlank. Nicht groß. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Sie sind, Herr Koldehoff, aber es war schon ein schöner Mann.
Reden wir nicht über mich, reden wir lieber über Sampé. Was war das Besondere an seinen Zeichnungen? Gab es nur diese ganz bekannten, die, glaube ich, mit einer dünnen Feder, mit chinesischer Tinte auf Papier gezeichnet, manchmal vielleicht noch aquarelliert wurden? Oder gab es auch einen ganz anderen Sampé, den wir alle gar nicht kennen?
Nein, den gab es nicht. Also das Faszinierende an Sampé ist tatsächlich, dass er schon in den 50er Jahren seinen Zeichenstil entwickelt hat. Damals noch ein bisschen mehr Kind seiner Zeit gewesen ist. Die wunderbare Freundlichkeit seiner Figuren, die hat sich tatsächlich erst dann in den 60er Jahren herausgebildet. Aber es sind im letzten Jahr in Frankreich seine Skizzenbücher zum Teil veröffentlicht worden. Und da sieht man, wie unglaublich viel Arbeit und Fleiß hinter dieser Genese gesteckt hat. Es gibt nicht den unbekannten Sampé, außer vielleicht mit diesen Vorarbeiten, die er wahrscheinlich sonst, wenn er jetzt nicht selber das Zeichnen fast aufgegeben hätte, nie mehr jemandem gezeigt hätte. Aber er hatte diesen Stil für sich gefunden. Er konnte fantastische Schraffuren setzen, hat es aber selten getan. Er war schon ein ganz klarer Liebhaber der klaren Linie, der runden Linie. Und das hat natürlich auch zu dem internationalen Erfolg entscheidend beigetragen. Sampé ist überall auf der Welt lesbar.
Bei uns wird morgen hier im Büchermarkt eine Sendung laufen, in der sich ganz, ganz viele deutsche Zeichnerinnen und Zeichner an Saint-Pé erinnern und viele ihn als Vorbild bezeichnen. Hat er so etwas wie eine Schule begründet oder endet mit dem Tod von Jean-Jacques Saint-Pé auch sowas wie eine kleine Welt? Geht da was zu Ende heute?
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur, weil er als Chronist Frankreichs, wie Sie ja vollkommen richtig sagten, einfach keinen Nachfolger hat. Das gibt es jetzt nicht. Catherine Meurice ist vielleicht die Einzige, die mir einfallen würde, die das Potenzial hätte, in dieser Art weiterzuarbeiten. Und Schule gemacht hat er nicht. Dafür war er zu gut. Es gibt viele Saint-Pé-Epigonen und einige davon sind bemerkenswert gut im Technischen. Aber diese unfassbare, und ja, Sie haben es auch schon erwähnt, Leichtigkeit und dabei die feine Ironie, die immer mitschwingt, die ist mit Saint-Pé gestorben.
Andreas Platthaus, vielen Dank. Feuilleton-Redakteur der FAZ zum Tod von Saint-Pé. Ruhrtriennale, das klingt nach 70ern, nach Revier, nach Arbeiterkultur. Stimmt aber nicht. Tatsächlich wurde das Festival, dessen Intendanz alle 3 Jahre wechselt, das aber jährlich stattfindet, erst 2002 gegründet als internationales Festival für Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance, Musik und bildende Kunst in Industriehallen, Maschinenhäusern und den Zechen des Ruhrgebiets. Für seine Kreationen ist die Ruhrtriennale seither bekannt und so eine Musiktheaterkreation gab es auch gestern Abend zur Eröffnung. Ich gehe unter lautern Schatten, Schwellengesänge von Gérard Griset und 3 weiteren Komponisten, die zu den Einzelgängern der neuen Musik zählen. Das klingt unter Umständen nach gedämpfter Stimmung mit viel neuer Musik. Stefan Keim hat's gehört.
Die Bochumer Jahrhunderthalle ist von stählernen Stegen durchzogen. Während das Dämmerlicht durch die Fenster im Dach und an der Rückseite schimmert, füllen Klänge von Giacinto Scelzi den riesigen Raum. Ein starker Auftakt zur Kreation »Ich gehe unter lauter Schatten«. Zentrum des Abends ist der Liederzyklus Quatre Chants pour franchir le seuil, 4 Gesänge, die Schwelle zu übertreten von Gérard Griset. Es geht um die Schwelle zwischen Leben und Tod. Erst stirbt ein Engel, dann die Zivilisation, gefolgt von der Stimme. Schließlich ist die gesamte Menschheit dem Tode geweiht, bevor ein Wiegenlied wieder einen Funken Hoffnung ermöglicht. Im Konzertsaal ist der Zyklus für eine Sängerin gedacht, bei der Ruhrtriennale treten gleich 4 Sopranistinnen auf. Die 4 bewegen sich langsam auf den Stahlstegen. Der Engel im weißen Kleid ist zunächst ganz hinten. Die grau gekleideten Musikerinnen und Musiker des Klangforums Wien verfolgen ihn. Auch die Sängerinnen und Sänger von Chorwerk Ruhr tragen grau. Sie scheinen Gestalten aus dem Totenreich zu sein, die ihre Opfer umkreisen und in die Enge treiben. Regisseurin Elisabeth Stöppler inszeniert die Jagd auf den Engel mit großer Spannung. Grisets Musik ist zurückhaltend und subtil. Der Komponist hat das gewohnte Tonsystem mit ganzen und halben Tonschritten erweitert und differenziert. Oft bezeichnen Musikwissenschaftler das als Spektralmusik. Er selbst mochte den Begriff der Schwellenmusik. Nachdem der Engel zusammengebrochen ist, muss die Zivilisation dran glauben, eine Dame im blauen Kostüm. Doch es dauert sehr lange, bis sie stirbt. Denn hier haben die Regisseurin und Dirigent Peter Rundl ein weiteres Stück Gérard Grisets eingebaut. Tempus ex machina für 6 Schlagzeuge. Die Zeit gerät aus den Fugen. Immer wieder entladen sich neue Salven aus dem Schlagwerk. Hier kommt der Abend aus dem Tritt. Nach dem quälend langen Dahinsiechen der Zivilisation findet Elisabeth Stöppler nicht mehr zu packenden und konzentrierten Bildern. Die Ruhrtriennale beginnt mit einem sperrigen, anfangs faszinierenden, danach schleppenden Musiktheaterabend. Vorher gab es anstelle einer Eröffnungsrede ein Kammerkonzert, die Mysteriensonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Der Komponist war einer der größten Violinvirtuosen seiner Zeit und hat, wie später Griset, über die gewohnten Klänge hinausgedacht. Bieber hat die Geige immer wieder anders gestimmt, um neue Töne und Stimmungen zu erzielen. Deshalb liegen 4 Violinen auf der Bühne und die Geigerin Julia Galitsch stimmt sie immer wieder neu. Dem Publikum wird das allerdings nicht erklärt. Und wer nicht das Programmheft gelesen oder sich selbst informiert hat, fragt sich, was das alles soll. Hier liegt ein Grundproblem der Ruhrtriennale in der Intendanz von Barbara Frey. Die Ansprüche an das Publikum sind sehr hoch. Während anderswo immer niedrigschwelliger gedacht wird, ist die Ruhrtriennale ein Festival für AkademikerInnen und EinserabiturientInnen. Auch die Audioeinführungen auf der Webseite erinnern an Universitätsseminare. Damit wird ein Teil des Publikums abgehängt. Nach der Eröffnungspremiere gibt es noch Barbara Freys Inszenierung von Arthur Schnitzlers Das weite Land und dann nur noch Gastspiele und kleinere Premieren, keine der großen Aufführungen, die in den Industriehallen entwickelt werden und für die das Festival bekannt geworden ist. Auch wenn das eine oder andere Highlight dabei sein könnte, wirkt der Spielplan in diesem Jahr etwas mickrig. Das mag eine Nachwirkung der Pandemie sein, dennoch fehlt ein großer Aufschlag. Auch die erste Installation macht da keine Ausnahme. Vor der Jahrhunderthalle stehen während des gesamten Festivals 3 Bagger und klappern mit den Schaufeln. Das soll eine Art Dialog sein. The Huddle nennt die Künstlerin Katja Aufleger ihre Installation. Beim Dialog mit dem Publikum hat die Ruhrtriennale ähnliche Probleme. Viel intellektuelles Geklapper, es fehlt die Zugänglichkeit.
Stefan Keim zum Beginn der Ruhrtriennale. Morgen jährt sich zum 62. Mal jener 13. August, an dem die DDR Straßen und Schienenwege nach West-Berlin abriegelte und mit dem Bau der Mauer begann. Die übrige innerdeutsche Grenze war schon vorher durch einen Todesstreifen bewehrt worden. Erst mit Schießbefehl, später dann auch mit Minen und Schussanlagen. Mindestens 790 Menschen starben an dieser Grenze. Um die ganz genaue Zahl der Opfer des DDR-Grenzregimes aber gibt es seit längerem Streit. Ab wann wird gezählt und zählen nur diejenigen, die direkt im Todesstreifen starben oder auch ein Grenzer, der im Dienst Suizid beging? Oder der frühere SS-Mann Walter Monien, der in Moskau hingerichtet wurde. Für die Historiker vom Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin ist auch er ein Opfer, obwohl er an der DDR-Grenze Dienst mit der Waffe tat. Als Hauptwachtmeister habe er sich aber im Kameradenkreis mit seiner SS-Mitgliedschaft gebrüstet und die sowjetische Armee beleidigt. Claudia van Laak hat mit Jochen Staat gesprochen, dem Projektleiter des Forschungsverbundes.
Man kann das meines Erachtens nicht mit einem Lineal ziehen, wo ist die Grenze, die man in dem Bereich, in dem man Fälle als Opfer des Grenzregimes zählt oder nicht.
Widerspruch kommt von Axel Klausmeier, dem Direktor der Stiftung Berliner Mauer. Die Historiker vom Forschungsverbund SED-Staat hätten für ihre Studie die Kriterien nutzen sollen, die bereits bei einer vorherigen Studie zu den Mauertoten in Berlin verwendet wurden. So wäre auch die Vergleichbarkeit hergestellt worden. Und mit der Zählung könne nicht bereits mit der Gründung der DDR begonnen werden, sagt Klausmeier. Schließlich habe die DDR erst nach dem 13. August 1961 ihre Grenze vollständig abgeriegelt. Außerdem hält der DDR-Historiker es für fragwürdig, Todesopfer dazu zu zählen, die außerhalb der DDR-Grenze ums Leben kamen. Der frühere SS-Mann Walter Monin ist deshalb für ihn kein Opfer des DDR-Grenzregimes.
Und wenn dabei oder dazu Menschen gezählt werden, die durch sowjetische Militärtribunale in Moskau getötet wurden, dann ist die Frage, was hat das mit dem innerdeutschen Grenzregime zu tun? Natürlich sind die Fragen berechtigt und da muss unbedingt noch einmal in einen Diskurs gegangen werden, denn das hat etwas mit auch der Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Analysen zu tun.
Der Zeitraum und der Ort des Todes. Die Diskussion darüber ließe sich noch als Auseinandersetzung unter DDR-Historikern deuten. Bei einer weiteren vom Forschungsverbund SED-Staat identifizierten Opfergruppe wird es allerdings gesellschaftspolitisch brisant. Gemeint sind 43 Angehörige der DDR-Grenztruppen, die durch einen Suizid aus dem Leben geschieden sind. Jochen Staat.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es Fälle gibt, in denen junge Männer in diesen Grenztruppen aus verschiedensten Gründen mit dem, was man ihnen dort zugemutet hat, nicht zurechtgekommen sind. Da haben wir sehr unterschiedliche Fälle, die wir gefunden haben in den MFS-Unterlagen und den Unterlagen der Generalstaatsanwaltschaft. Da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass von 203 Suiziden, die wir festgestellt haben, 43 in irgendeinem dienstlichen Zusammenhang stehen.
Am 8. November 1949 erschoss sich Günter Lehning, Wachtmeister in der Grenzbrigade Salzwedel, kurz nachdem er wegen eines Dienstvergehens entlassen worden war. Am 20. August 1954 erschoss sich der Gefreite Werner Beck. Er war zuvor im Dienst schlafend aufgefunden worden. Sind diese Toten tatsächlich Opfer des DDR-Grenzregimes? Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, behauptet nicht, dass hier Täter zu Opfern gemacht wurden, meldet aber große Zweifel an.
Bei den Grenzsoldaten an der innerdeutschen Grenze haben wir es mitunter mit Leuten zu tun, die aus eigenem Antrieb vorher an die Grenze gegangen sind. Und welche individuellen psychischen Dispositionen dazu geführt haben, dass sie nun zum Äußersten gegangen sind und Suizid gemacht haben, das ist schwierig, aber einige der Fälle, die aufgeführt worden sind im Buch, lassen zumindest Zweifel daran entstehen, dass es allein aufgrund der harten Belastung im Grenzdienst der Fall ist.
Die Historiker vom Forschungsverbund SED-Staat kommen nach ihren Recherchen und Zählungen auf insgesamt 327 Todesopfer an der innerdeutschen Grenze. Ihre Studie wurde bereits vor 5 Jahren präsentiert, in Anwesenheit der früheren Kulturstaatsministerin Monika Grütters und zunächst wohlwollend rezipiert. Als allerdings später eine Investigativjournalistin des RBB einzelne Biografien nachprüfte und Widersprüche aufdeckte, distanzierte sich Grütters von der Studie, was wiederum für Ärger bei den Herausgebern sorgte. Wir haben nichts zurückzunehmen, sagt Jochen Staat heute, wir bleiben bei unseren Zahlen.
Das kann man so zählen, man kann es aber auch anders zählen.
Nein, widerspricht der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Klausmeier. Ihm kommt es dabei nicht so sehr auf die Zahlen an, sondern auf das Gedenken an die Opfer des Grenzregimes.
Dieses Gedenken an diese Opfer ist natürlich entscheidend absolut faktenbasiert. Und vor diesem Hintergrund ist uns ein wahnsinniges Anliegen, dort präzise zu sein, um auch den Menschen gerecht zu werden, die dort erinnert werden. Und das ist ein entscheidendes Kriterium für mich, das erneut noch einmal in einen Dialog eingetreten werden muss.
Claudia van Laak über die deutsch-deutsche Grenze und ihre Opfer. Am Anfang war das Wort schon klar, oder? Und als der Schöpfungsmythos schlechthin eigentlich allgemein akzeptiert. Ohne Kommunikation geht nichts. Im Museum für Kommunikation sieht man das anders. Dort heißt es gerade, am Anfang war der Fluch. Das ist eine der Thesen der aktuellen Ausstellung mit dem Titel Potz Blitz – Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech. Objekte aus 6000 Jahren Menschheitsgeschichte zeigen, der Mensch ist ein fluchendes und verfluchendes Wesen, was allerdings moralisch betrachtet trotzdem weder einen Schadenzauber im Mittelalter noch das aktuelle Hate Speech Mobbing rechtfertigt. Ludger Fittkau war in Frankfurt und berichtet jetzt sehr manierlich.
Eine alte Stalltür aus dem schwäbischen Nürtingen, vollgehängt mit Tierfellen oder spitzen Metallteilen. Die Gegenstände sollten noch bis in das 20. Jahrhundert hinein das wertvolle Vieh im Stall gegen die Flüche schützen, die den Stall heimsuchen könnten. Kurator Rolf Bernhard Essig.
Schadenzauber wurde immer wieder befürchtet von neidischen Nachbarn, von Hexen, von Zauberern und insofern dann natürlich auch von dämonischen Mächten ganz allgemein. Das musste nicht unbedingt von einer Person herkommen.
Eine Vitrine widmet sich einem modernen Mythos, der allerdings an Mumien anknüpft. Es geht um den sogenannten Fluch des Pharao. Vor genau 100 Jahren wurde das Grab des Pharaos Tutanchamun entdeckt. Kurz darauf starb Lord Carnarvon, der Finanzier der Ausgrabungen. Dass er ganz profan einer Blutvergiftung erlag, interessierte später niemanden mehr. Denn ein Mythos war bereits in der Welt, letztendlich durch Zeitungsenden, die weltweit nachgedruckt wurden, so Rolf Bernhard Essig.
Und haben dann behauptet, es gäbe einen Fluch des Pharao, es gäbe einen Fluch gegen Grabschänder im Grab, was es überhaupt nicht gab. Die konnten das auch nicht wissen, weil sie gar nicht drin waren, weil sie keine Informationen hatten. Sie haben sich schlicht was ausgedacht.
Die Frankfurter Ausstellung macht klar, Fluchen und Schimpfen gibt es in allen Religionen, Kulturen und Zeiten. Und auch zum Teil drastische Versuche, sich gegen das verfluchte Werden zu schützen. So wurden einst unter die Betten von Schwangeren Behälter mit Katzenembryos gestellt, um mögliche Flüche von der menschlichen Leibesfrucht abzulenken. Ein solcher Behälter ist in einer Vitrine zu sehen. Immer wieder haben Gesellschaften versucht, Flüche zu verbieten, meist vergeblich. So hat die französische Heerführerin Jeanne d'Arc im 15. Jahrhundert versucht, das Fluchen und Schimpfen in ihrer Streitmacht zu unterbinden. Keine Chance. Es wurde weiter geflucht. Kurze Zeit später versuchte es die Obrigkeit im deutschen Südwesten mit einer anderen Maßnahme.
Die württembergischen Herrscher haben seit 1525 alle paar Jahrzehnte neue Verordnungen herausgegeben, in denen das Fluchen und Schimpfen bei Strafe verboten wurde. In den Gastwirtschaften gab es Schwörbüchsen, wie man das nannte. Und wer sagte, Sapperlott, Sapperment noch einmal, Kreuz, Donnerwetter, der musste dann 5 Kreuzer in die Fluchkasse einlegen.
Solche Fluchkassen gibt es heute noch in Familien oder am Filmset in Hollywood, macht die Ausstellung deutlich. Oder auch Hollywood-Filme, bei denen für den sittsamen US-Markt Flüche herausgeschnitten werden. Aber auch den italienischen Bürgermeister Andrea Costa, der als Strafe für Hate Speech auf öffentlichen Plätzen oder in sozialen Netzwerken 2019 das Schauen von Filmkunst oder das Lesen etwa von Primo Levi-Büchern zur Auflage gemacht hat. Zentral platziert der Themenkomplex Fluchen im Verkehr, mit der Information, dass Eltern auf der Fahrt zur Kita oder Schule hemmungslos über andere Verkehrsteilnehmerinnen und Nehmer lästern.
Man hat Kinder befragt und festgestellt, dass nach Aussagen der Kinder weit mehr als die Hälfte der Erwachsenen im Auto flucht, schimpft und schreit.
Quasi zur Belohnung für diese Fluchempirie des Autozeitalters ist auch der sogenannte Elderstab aus den Harry-Potter-Romanen ausgestellt, der angeblich mächtigste Zauberstab der Welt, der 3 unverzeihliche Flüche abwehren soll. Am Ende der Ausstellung werden mit Flyern eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten angeboten, die Opfer von Hate Speech im Internet oder auf dem Schulhof inzwischen haben. Etwa in der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank oder von HateAid, einer Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt in Berlin. Eine sehenswerte Ausstellung, die zeigt, die Geschichte des Fluchens und des Schutzes dagegen kann auch im Zeitalter der Hate Speech ziemlich unterhaltsam sein.
Lotke Fittgau über die Ausstellung Potzblitz im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Aus den USA kommen schockierende Nachrichten. Der Autor Salman Rushdie ist auf einer Bühne attackiert worden. Die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Laut Augenzeugenberichten wurde Rushdie heute bei einem Auftritt im Bundesstaat New York mit einem Messer attackiert. Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer Lesung in einer sogenannten Chautauqua-Institution, einer gemeinnützigen Einrichtung, wo regelmäßig Künstlerinnen, Schriftsteller und Wissenschaftler zum Gedankenaustausch zusammenkommen. Wegen seines Werks, die satanischen Verse aus dem Jahre 1988, wurde der britisch-indische Schriftsteller einst mit einer Fatwa belegt. Die Fatwa rief zu Rushdies Tötung auf, denn die Darstellung des Propheten Mohammed erzürnte die Verantwortlichen im Iran und führte dazu, dass Rushdie streckenweise im Untergrund leben musste. Wie es dem Autor nach dem heutigen Angriff geht, steht derzeit noch nicht fest. Nur so viel: Polizei und Einsatzkräfte waren vor Ort. Orpheus und die Sirenen lautet der Titel einer Gruppe von Skulpturen, die das Getty Museum in Los Angeles im September an Italien zurückgeben wird. Im Rahmen von Recherchen stellte sich heraus, dass die Kunstgegenstände wohl illegal ausgegraben wurden und deshalb das Herkunftsland nie hätten verlassen dürfen. Der Rücktransport ist allerdings kompliziert, da die Skulpturen äußerst fragil sind. Doch auf diesem Gebiet, so die Verantwortlichen im Getty Museum, habe man inzwischen einige Expertise erlangt. Neben Orpheus und den Sirenen wird das Getty Museum noch weitere Arbeiten nach Italien schicken, unter anderem ein Ölgemälde aus dem Jahre 1881 von Camillo Miola mit dem Titel Orakel von Delphi. Das, wie auch andere Objekte in den 1970er Jahren von Paul Getty und dem Museum erworben, aber schon lange nicht mehr öffentlich gezeigt wurde. Vermutlich wird auch das sogenannte Reformationsfenster, das der Künstler Markus Lüppertz für die Marktkirche in Hannover gestalten sollte, niemals öffentlich gezeigt. Altbundeskanzler Gerhard Schröder hatte rund 135.000 Euro für das 13 Meter hohe Fenster zur Verfügung gestellt. Das Geld will man aber nun für Flüchtlinge aus der Ukraine verwenden. Das sagte der Vorsitzende des Marktkirchenvorstands Martin Germeroth dem evangelischen Pressedienst. Die Verantwortlichen der evangelischen Marktkirche hatten sich im März nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine von Schröders Spende distanziert und den geplanten Einbau des Fensters auf Eis gelegt.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die wachsende Opposition gegen den Kölner Kardinal Wölki. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.